Diese Folge wird gesponsert von Coinmerse, dem niederländischen Broker für digitale Währungen.
Hallo, lieber Zuhörer. In der heutigen Folge spreche ich mit Oliver Flasskemper. Oliver ist Speaker, Serial Entrepreneur und Vorstand und Managing Director der Bitcoin Deutschland AG. Die Bitcoin Deutschland AG betreibt bitcoin.de, einem der größten deutschen Marktplätze, wenn es um das Thema Bitcoin und sonstige Kryptowährungen geht. Durch seine besondere Position und seine vielen Jahre Erfahrung hat Oliver einen sehr fundierten Blick auf die Bitcoin-Szene in Deutschland. Und in diesem Interview teilt er auf der einen Seite seine Einblicke und auf der anderen Seite spricht er über seine Arbeit bei Bitcoin.de und weitere Vorhaben, die Bitcoin.de in der nächsten Zeit angehen wird. Ein sehr interessantes Gespräch, wie ich fand, und damit Vorhang auf für Oliver Flasskemper.
Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen.
Herzlich willkommen zum BTC Echo Podcast, eine Folge mit einem Gast, und zwar habe ich hier den Oliver Flasskemper mit mir. Hallo Oliver.
Ja, guten Morgen, hallo.
Du bist ja ein großer Name im deutschen Blockchain- und Bitcoin-Bereich und deswegen müssen wir dich natürlich auch im Podcast haben. In deiner Biografie steht, dass du ja gerade der Vorstand und Managing Director von der stellvertretend für die Bitcoin Deutschland AG ist, die ja auch bitcoin.de macht. Kannst du dich vielleicht kurz selber vorstellen und so sagen, ja, was du machst?
Ja, wir betreiben bitcoin.de, haben wir 2011 gegründet, zusammen mit mehreren Mitstreitern im Team, macht das ja nicht alleine. Und waren damals so verrückt, das ganze Thema relativ früh in Deutschland anzugehen und kämpfen jeden Tag aufs Neue gegen die vielen Hürden, die es da gibt, regulatorisch, Geldwäsche-Themen und all die ganzen anderen Sachen, was man natürlich so als Kunde im Hintergrund alles nicht so mitbekommt. Das machen wir jetzt seit 8 Jahren und haben immer noch Spaß dabei. Freuen uns, wie sich das ganze Thema Kryptowährung doch über die 4 Jahre immer mehr etabliert und wie viele Chancen das eigentlich noch bietet. Also ist ja noch ganz viel, was jetzt noch kommt, und da freuen wir uns drauf.
Ja. Kannst du mal kurz erzählen, wie du überhaupt auf Bitcoin aufmerksam geworden bist und wie die Reise losging?
Ja, also ich habe das erste Mal wirklich von Bitcoin gehört, als ich in einem großen deutschen Nachrichtenmagazin namens Spiegel Online davon las. Also da, wo man denkt, wenn da was steht, ist der Zug aber sowas von abgefahren, da musst du jetzt auch nichts mehr machen. Und wir waren damals wirklich ganz am Anfang, so Frühjahr 2011 muss es gewesen sein. Und ich konnte gefühlt 2-3 Nächte lang nicht schlafen, weil mich das so fasziniert hat, elektrisiert hat, dieses Thema Kryptowährung, ein Geld ohne Staat, ohne Zentralbank, ohne Regierung. Das fand ich irgendwie hochspannend und musste natürlich selber dann irgendwie gleich meine ersten Bitcoins kaufen bei den Börsen, die es heute alle nicht mehr gibt, in Japan, in USA, in Polen, und habe mich dann gefragt, warum sowas nicht in Deutschland gibt und dass es sowas in Deutschland doch eigentlich auch geben müsste, und weil, sagen wir mal, da Geld irgendwie nach Japan zu schicken, da kam von 100 Euro irgendwie nur 50 an, weil jeder Money Transmitter sich da irgendwie noch eine Scheibe über weggeschnitten hat. Und das war so die Geburtsstunde von Bitcoin.de, dass wir gesagt haben, oder ich dann gesagt habe, Mensch, lass uns da doch mal was zusammen machen und einen Marktplatz in Deutschland aufbauen. Und das haben wir dann getan. Wir haben ja vorher schon einige Marktplätze aufgebaut, Thema Werbung, Thema Content, Preise, Produkte, oder Produkte mit den entsprechenden Preisen. Da dachten wir, Marktplätze können wir, das machen wir einfach mal. Und da war das Thema auch noch nicht reguliert. Also die BaFin hatte seinerzeit da sich noch nicht zu geäußert. Und das kam dann so ein gutes halbes Jahr, nachdem wir gestartet waren, dann, dass die BaFin das erste Mal dann meinte, aus unserer Sicht ist das Ganze erlaubnispflichtig. Und so sind wir erstmal gestartet. Und nachdem dann Irgendwann die Einschläge der Regulierer näher kamen, haben wir uns dann einen Partner gesucht in der Form der Fido Bank, mit der wir das jetzt schon seit vielen Jahren ja zusammen beackern, das Feld, und die also als Bankpartner im Hintergrund stehen, und wir sind quasi vertraglich gebundener Vermittler. Und das heißt, die Anlagevermittlung, der Handel läuft über die Fido Bank, und wir haben jetzt aber selber dann über die Bitcoin Group, die dann ja ein paar Jahre später dann dazu kam, die auch an der Börse notiert ist, dann noch ein paar Beteiligungen eingegangen an regulierten Instituten, einem Anlagevermittler und jetzt vor einem guten Dreivierteljahr dann auch an einer Bank, an der Wertpapierhandelsbank in Frankfurt, über die wir jetzt in Zukunft immer mehr machen werden. Also so Stichwort Geldautomaten, Zahlungsdienstleistungen und auch, ja, mal, das ist so das ganz große Ziel, eine richtige Börse zu etablieren in Deutschland, also eine richtige Kryptowährungsbörse, weil momentan, ja, läuft es eben als Marktplatz. Das ist auch ganz charmant und hat Vorteile, aber so für die Power-Trader, für die wirklich großen Volumen, ist das nicht ganz so praktikabel. Deswegen ist das so das große Ziel, eine Art Börse zu etablieren. Wobei Börse muss man immer vorsichtig sein, weil in Deutschland gibt es das Börsengesetz, und sowas werden wir sicherlich nicht auf die Beine stellen, also eine richtige Börse zu etablieren im Sinne des Börsengesetzes, sondern das wird wahrscheinlich anders gestaltet werden. Aber am Ende ist es ja für den Kunden entscheidend, dass es für ihn, sag ich mal, sich wie eine Börse anfühlt, sprich ich dort Geld überweisen kann und dann mit diesem Geld, was dann dort liegt, auch den Handel betreiben kann dann. Genau.
Okay, cool. Also aktuell läuft es ja so, dass man die Bitcoin bei bitcoin.de hält. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen dem und der Börse?
Also grundsätzlich ist es so, was die Bitcoins angeht, dass die auch weiterhin bei uns liegen können, nicht müssen. Ja, also das, man kann ja nach dem Kauf sofort abziehen, werden wahrscheinlich sogar das bald so gestalten, dass man im Prinzip schon beim Einstellen des Kaufanfrage direkt eine Adresse angeben kann, auf den die gekauften Kryptos dann überwiesen werden sollen. Das heißt dann quasi direkt nach erfolgreichem Kauf wandern dann die Bitcoins auch ins eigene Wallet, dass man so gar nicht erst noch extra auf Auszahlen drücken muss. Das geschieht dann quasi automatisch. Und es ist ja so, dass ab 1.1. das Thema Kryptoverwahrung, da ist Deutschland wieder mal Vorreiter, also das einzige Land, was das ganze Thema in der Europäischen Union reguliert. Malta hat das zwar jetzt auch so halb, aber im Grunde genommen gibt es nur ganz wenige, die da bisher überhaupt was gemacht haben. Das heißt, ab 1.1. wird jeder, der Wallets anbietet für kryptografische Schlüssel, eine Erlaubnis der BaFin benötigen. Und da wird es die Möglichkeit geben für Bestandsunternehmen, eine Übergangsfrist zu nutzen, sodass man dann erstmal weitermachen kann und spätestens dann zu Mitte nächsten Jahres einen Erlaubnisantrag eingereicht haben muss. Und bei der BaFin und Bundesbank, so, das heißt, und es wird quasi eine neue Firma dafür gegründet werden müssen, weil eben das Krypto-Verwahrgeschäft nicht mit anderen Finanzdienstleistungen vermischt werden darf. Hintergrund ist sehr wahrscheinlich, dass man sagt, dass wenn es mal bei einem Krypto-Verwahrer zu einem Hack kommt oder also irgendeiner Form halt Krypto-Werte verlustig werden, dass das nicht auf andere Finanzdienstleister oder auf die anderen Finanzdienstleister überschlagen soll. Dass also eine Bank zum Beispiel, die jetzt mit einem auch Kryptoverwahrung anbietet, dass die Bank nicht automatisch da betroffen ist und die Guthaben der Kunden und so. Das macht in dem Bereich Sinn, wenn es um reine Kryptounternehmen geht. Da sind wir auch gerade in der Diskussion noch mit dem Gesetzgeber und dem Referenten da im Ministerium und so. Macht es aus unserer Sicht keinen Sinn, weil im Grunde genommen dann, ja, die Assets, die der Betreiber der Börse hat, im Grunde genommen diesem Kryptoverwahrer entzogen werden und beim Hack quasi die Kunden gar nichts mehr bekommen. Ja? Also auch nicht mal dann theoretisch zumindest profitieren würden von den Werten, die jetzt die Börse, also eigene Kryptos, die Börse hält, die sind dann nicht zwangsläufig dann Haftungsmasse beim Kryptoverwahrer. Das kann man natürlich dann auch so gestalten, dass dann doch irgendwie die eigenen Kryptos dann mit in die Gesellschaft des Kryptoverwahrers gehen. Aber eigentlich macht es für reine Kryptounternehmen keinen Sinn, das zu trennen, sondern das sollte eigentlich in einer Hand bleiben. Bei Banken und anderen Finanzdienstleistern kann ich es verstehen. Naja, aber das wird eben dazu führen, dass es schwieriger werden wird, auch für Startups Dienstleistungen anzubieten in dem Bereich für Kunden, also Wallets anzubieten oder überhaupt Dienstleistungen, wo in irgendeiner Form Wallet im Hintergrund ist. Also die werden sich dann entweder selber um eine Erlaubnis bemühen müssen oder eben mit einem Dienstleister zusammenarbeiten, der über eine Erlaubnis verfügt. Das bietet für uns dann vielleicht wieder Chancen, weil wir werden auf jeden Fall eine Erlaubnis beantragen und können dann gegebenenfalls eben anderen dann auch unsere Wallet-Dienstleistungen mit anbieten. Aber grundsätzlich freut es uns nicht, dass es so krass reguliert wird, dass da tut sich aus meiner Sicht der Regulierer auch nicht wirklich oder auch die Politik nicht wirklich einen Gefallen, weil letztlich am Ende kann niemand auf dieser Welt zu 100% sicherstellen, dass Kryptowerte verloren gehen oder irgendwie gestohlen werden, ob von intern, von extern, also 100%ige Sicherheit kann niemand bieten. Und insofern ist das so eine Scheinsicherheit, ja, die da jetzt, glaube ich, geboten wird. Sicherlich wird der Regulierer, sprich BaFin und Bundesbank, genau drauf schauen, welche Prozesse da im Hintergrund sind und dass die eben immer vernünftig sind nach dem aktuellen Stand der Technik. Und ich glaube, da haben wir die vielen Jahre ja auch bewiesen, dass man das ganze Thema Krypto-Verwahrung, Wallets, Betrieb von Wallets, Cold Wallets und Hot Wallets skandalfrei betreiben kann. Und haben da viele Prozesse entwickelt in Eigenregie, auch diese Prüfung einmal jährlich durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer, die unseren Kunden die Sicherheit gibt, dass wir das alles korrekt verwalten und alle Kryptos auch da sind, ne, die wir verwalten. Also da haben wir vieles getan, auch ohne dass wir dazu verpflichtet waren. Insofern, glaube ich, haben wir da sehr gute Voraussetzungen jetzt. Aber insgesamt ist es schon eben so, dass es immer schwieriger wird, ne? Und die Regulierung immer krasser und das kostet natürlich auch Geld, neben dem Aufwand der Zeit, die man da investieren muss. Und da muss man mal schauen, also wie sich das so weiterentwickelt, weil natürlich viele Wettbewerber im Ausland diese ganzen Themen nicht haben. Kommt ein bisschen jetzt durch die Geldwäsche-Novellierung oder die Novellierung der Geldwäscherichtlinie so ein paar Themen auch auf die Unternehmen zu. Aber man sieht ja schon, so Unternehmen wie BitPay, die jetzt hier ohne Not aus meiner Sicht den Geschäftsbetrieb hier in Deutschland einstellen. Also dass es schon auch Auswirkungen auf den Markt hat und viele ausländische Unternehmen jetzt einen Bogen um Deutschland machen und in Zukunft wahrscheinlich noch einen größeren Bogen machen werden. Das sehe ich ja auf der einen Seite mit einem lachenden Auge, weil es für uns vielleicht Chancen bietet, aber auf der anderen Seite auch mit einem weinenden, weil ich glaube, wir brauchen noch viel mehr Infrastruktur und Wettbewerb belebt bekanntlich das Geschäft. Insofern finde ich das jetzt nicht nur gut, sondern sehe auch einfach die Gefahr, dass es einfach viel zu wenig Unternehmen gibt, die auch ein bisschen Gewicht in die Waagschale mitbringen, wenn es jetzt darum geht, auch mal mit der Politik zu sprechen und mit dem Regulierer. Und da ist es, glaube ich, besser, wenn es ein paar mehr Unternehmen gibt in Deutschland. Ja.
Und diese neue Regulierung ist jetzt, wenn ich das richtig verstehe, nur für Custodial Wallets, also wenn eine dritte Partei die Funds hält, weil ich denke mir, ich jetzt als Privatanleger, wenn ich meine eigene Wallet auf dem Rechner habe, das ist ja Open Source Code, den kann ich mir einfach runterladen und.
Genau.
Ja, okay.
Ja, als Privatperson bist du davon überhaupt nicht betroffen. Also die BaFin sagt immer, es muss ein kaufmännischer, eingerichteter Geschäftsbetrieb vorhanden sein. Da gibt es dann auch so ganz vage Kriterien. Also wenn du für mehr als 5 externe Kunden 20 Transaktionen pro Monat, also nicht festlegen, aber so irgendwie in der Größenordnung pro Monat da irgendwie handelst, dann bist du quasi hast du einen kaufmännisch eingerichteten Geschäftsbetrieb und dann brauchst du die Erlaubnis der BaFin. Also wenn du das irgendwie, selbst wenn du das für 2, 3 Freunde machst oder so, bist du dann noch nicht in der Erlaubnispflicht. Aber die Grenze, wie gesagt, ist relativ gering. Also das ist so ein fließender Übergang. Und am Ende würde die BaFin sich das immer anschauen wollen, also wie heißt es immer so schön, eine Einzelfallprüfung vornehmen und da kann es halt heute so und morgen so sein, je nachdem, wer da gerade das Ganze bearbeitet. Also da gibt es nicht wirklich feste Richtlinien, sondern es ist wirklich am Ende eine Einzelfallprüfung. Aber wenn du einfach eine Software runterlädst als Privatmann auch oder auch eine Software programmierst und die einfach nur zum Download zur Verfügung stellst, also ich sage jetzt mal die üblichen Wallets, die es eben so gibt, die man sich so runterladen kann, ob es jetzt der Qt-Client ist oder irgendein anderes Wallet, die sind nicht erlaubnispflichtig. Das würde sich erst dann ändern, wenn die das Ganze irgendwie als Online-Wallet betreiben auf dem Server. Da muss man dann auch wieder unterscheiden. Da hat der Gesetzgeber jetzt in der Begründung gesagt, also wenn jetzt quasi so ein Hoster wie Amazon oder Google einfach nur Speicherplatz zur Verfügung stellen, wo dann eben zufällig auch irgendwie Wallets gehostet werden, dann ist jetzt nicht Amazon oder Google automatisch da erlaubnispflichtig, also nicht quasi ein Kryptoverwahrer. Wenn aber jetzt irgendein Unternehmen da wäre, was spezifisch quasi für den Betrieb von Wallets da irgendwas anbietet, dann wären die eben erlaubnispflichtig. Ne? Also das ist dann, da steht dann in der Gesetzesbegründung drin. Also es wird da schon unterschieden, aber im Endeffekt ist es so, dass so Unternehmen wie zum Beispiel Blockchain.info, die ja Hosting-Dienstleistungen im Endeffekt anbieten, also Online-Wallets anbieten, die wären, wenn sie aktiv ihre Dienstleistungen in Deutschland bewerben würden, erlaubnispflichtig, solange das dann nur im Rahmen der sogenannten passiven Dienstleistungsfreiheit erfolgt. Das heißt, die einfach da sind und deutsche Kunden, die einfach finden über Google, ohne dass die jetzt hier irgendwie Google AdWords schalten oder irgendwie anders werblich tätig werden in Deutschland, brauchen die also auch keine Erlaubnis haben. Aber das ist eben das Thema mit BitPay. Ne? Also BitPay, die waren ja jetzt aktiv in Deutschland und haben ja auch, ja, glaube in den Niederlanden eine Filiale gehabt und hier in Deutschland eben Dienstleistungen angeboten und so. Und da ist man halt schon relativ schnell in der Erlaubnispflicht und den Fängen des Regulierers hier in Deutschland, weil man sich halt zielgerichtet an deutsche Verkehrskreise richtet und dann eben automatisch eben auch regulierungspflichtig hier und erlaubnispflichtig in Deutschland ist. Ne? Also es ist, ja, es ist wirklich ein Dschungel. Und also selbst wenn man sich da, wie ich oder auch bei uns aus dem Team, viele quasi jeden Tag immer beschäftigen, erlebt man immer wieder neue Überraschungen, weil irgendwie das ist wirklich also hochkomplex mittlerweile und die Zusammenhänge, da ja, braucht man auch am Ende dann Rechtsberater, also Rechtsanwälte, Steuerberater, weil Steuerthemen kommen natürlich auch noch dazu. Ja, sind wir auch gerade noch da in so einem Thema mit drin, Umsatzsteuer, ja oder nein und so. Da sind schon wirklich viele Dinge, die man beachten muss und es gibt ja viele Rechtsanwälte, die zu Stundensätzen ab 250 Euro aufwärts, Grenzen nach oben quasi gibt es nicht, einen gerne beraten, unterhelfen und naja, also wirklich auch Experten, muss man sagen, also die sind ihr Geld auch wert, aber ist natürlich dann für Startups einfach schwierig, überhaupt da was zu machen, weil das einfach dann, ja, es kostet einfach viel Geld. Ne? Also eine Erlaubnis in Deutschland zu bekommen, kostet viel Geld, die zu pflegen, also laufend quasi zu haben und alles das zu machen, was der Regulierer fordert, kostet dann nochmal mindestens genauso viel Geld. Also es ist schwierig dann für Startups.
Ja, also würdest du sagen, dass das auch so einer der Hauptgründe ist, warum jetzt Bitcoin.de eigentlich relativ unangefochten so der deutsche Marktplatz ist, einfach weil die Regulierungen zu erdrückend jetzt gerade für junge Unternehmen sind?
Ja, also ich denke schon, ich habe immer gesagt, ich hätte nie gedacht, dass wir quasi bis Anfang des Jahres, seitdem ist ja die Börse Stuttgart damit Bison auch in Deutschland aktiv, hätte nie gedacht, dass es so viele Jahre dauert, bis wir den ersten Marktbegleiter kriegen, wenn man es mal so nennen will, also der erste Wettbewerber im Grunde genommen da auftaucht, hätte ich nie gedacht. Aber ja, ich sage mal, es muss ja irgendeinen Grund geben, warum das so ist. Und der Grund, glaube ich, liegt schlicht und ergreifend darin, dass es einfach zumindest in der Vergangenheit quasi aussichtslos war, ohne einen Bankpartner im Hintergrund eine Erlaubnis zu bekommen. Bitbond war ja so das erste Unternehmen in Deutschland, was dann eine echte Krypto-Erlaubnis bekommen hat. Im Grunde genommen durften ja vorher auch schon alle Banken, Anlagevermittler oder Wertpapierhandelsbanken in dem Bereich was tun. Aber ja, es war halt nicht wirklich gerne gesehen. Also das ganze Thema Krypto war jetzt nichts, wo sich, glaube ich, die Politik oder auch der Regulierer drum gerissen hat. Irgendwann konnte man sich da nicht mehr wehren, weil man einfach festgestellt hat, okay, es gibt einfach viele, die wollen da was machen und oder auch gesehen haben, dass man es ja skandalfrei machen kann. Und dann hat der Gesetzgeber irgendwann, glaube ich, sich dazu entschieden, jetzt eben diesen Weg voranzuschreiten und auch ja sich verstärkt drum zu kümmern. Jetzt gibt es ja Eckpunktepapiere, jetzt gibt es die ersten Gesetzesentwürfe. Also Kryptowerte werden erstmals jetzt ins Kreditwesengesetz aufgenommen. Das war ja vorher nur so eine Krücke mit den Rechnungseinheiten, die ja dann Kammergericht Berlin hat es ja entschieden, zumindest als erstes Gericht, sehr auf sehr tönernen Füßen stand und das ist jetzt eben im Grunde genommen als eigene Finanzdienstleistung oder als eigenes Finanzinstrument mit aufgenommen wird im KWG, zeigt ja, dass man einfach, glaube ich, auch seitens der Politik akzeptiert hat, dass Krypto gekommen ist, um zu bleiben und nicht wieder verschwinden wird so schnell oder wahrscheinlich sogar gar nicht. Und man eben auch seitens des Regulierers jetzt nicht mehr das Ganze ein ganz bisschen wohlwollender betrachtet als, glaube ich, noch vor Jahren, wo man eher das eigentlich nicht haben wollte. Das ist zumindest mein Bauchgefühl. Ja, also das wird wahrscheinlich offiziell keiner so sagen, aber ich glaube, ohne unseren Bankpartner Fidor hätte es uns nicht gegeben. Also wenn wir, glaube ich, 2012 dann versucht hätten, eine eigene Erlaubnis zu beantragen, hätte das nicht funktioniert, bin ich mir relativ sicher. Wir haben es ja nicht probiert, aber ich bin mir ziemlich sicher, es hätte nicht funktioniert. Und jetzt ist es eben so, es gibt ein paar Unternehmen und Börse Stuttgart ist jetzt auch nicht irgendwer. Ja, das ist ja wirklich auch, ich würde nicht sagen Dinosaurier oder wenn Dinosaurier, dann im positiven Sinne, also wirklich ein etablierter Player am Markt mit viel, viel Erfahrung über Jahrzehnte. Und wenn die sich dieses Themas annehmen, glaube ich, dann zeigt das schon, wie erwachsen das Ganze geworden ist und dass man, glaube ich, damit rechnen muss, dass jetzt noch viele weitere kommen werden in der Zukunft, die sich damit Krypto beschäftigen werden und die eben auch dann den Aufwand auf sich nehmen, Erlaubnis zu beantragen und Geschäft machen. Mal sehr langsam, aber stetig und das gibt mir auch Hoffnung und eigentlich auch Bestätigung, dass wir da auf dem richtigen Weg sind und eben nicht aufgeben dürfen, weil manchmal ist es wirklich anstrengend und auch nicht schön, weil dann doch die Knüppel, die man dann so zwischen die Beine geschmissen kriegt, schwierig ist einfach. Ne? Aber am Ende, nach langer Wartezeit, wird man dann doch belohnt und insofern muss man einfach die Geduld mitbringen.
Ja. Auch noch zum Punkt von der Regulatorik. Jetzt ist ja Geldwäsche immer ein großes Thema, wenn es um Kryptowährungen geht. In den USA zum Beispiel gibt es ja den Anbieter Coinbase, der auch Chain-Analyse betreibt, um gegebenenfalls schon Bitcoin aus fragwürdigem Hintergrund zu identifizieren und da gegebenenfalls die Konten schon einzufrieren. Ist es bei Bitcoin.de bzw. in Deutschland auch schon so oder wie sieht da die Lage aus?
Ja und nein. Also ich sag mal, einzelfallbezogen, bedienen wir uns auch solcher Instrumente, haben da, ein kleines eigenes Tool, aber arbeiten auch mit Dienstleistern zusammen, weil wir natürlich jetzt spätestens ab 1.1. dann auch Verpflichtete sind im Sinne des Geldwäschegesetzes und dann verpflichtet sind, einfach solche Überprüfungsmaßnahmen auch durchzuführen. Bisher ist es so, dass dieses ganze Thema Geldwäsche eher auf Seiten, sag ich mal, unseres Bankpartners stattfindet und da aber auch die Kryptotransaktionen überprüft werden. Und im Rahmen des Geldwäschegesetzes auch das schon verpflichtet ist, weil da geht es eben nicht nur um Geld, sondern am Ende geht es, wie es so schön heißt, um Vermögensverschiebungen. Ja. Und das heißt, das sind letztlich nicht nur Geldtransaktionen, sondern das sind eben auch, da geht es um Waren, da geht es im Zweifelsfall auch um Dienstleistungen. In der neuen Richtlinie werden ja jetzt, in der neuen Geldwäscherichtlinie werden ja jetzt auch Mietverträge mit aufgenommen über 10.000 Euro und so. Also es geht jetzt nicht nur um Geldtransaktionen, sondern eben im Grunde genommen um große Transaktionen, wo am Ende Geld oder Vermögen hintersteht. Und insofern, die Einschläge kommen auch da näher und es wird sicherlich auch so sein, dass nicht nur Bitcoin.de, sondern jede Börse, weil die Geldwäscherichtlinie gilt zum Beispiel auch für ganz Europa, also auch Börsen, Bitstamp und Co. Werden also in Zukunft diese Überprüfung dann vornehmen müssen, die sie im Prinzip jetzt schon vornehmen. Also wer bei Bitstamp mal größere Beträge gehandelt hat, der kennt die langen Mails mit den vielen, vielen Fragen, die dann kommen. Ja, woher kommt das Geld, was du uns da gerade überwiesen hast? Und weiß mal nach, aus welchen Quellen? Und ist das eine Erbschaft? Oder hast du Aktiengewinne gemacht? Und wenn ja, dann schick mal die Quittung und so. Also das ist ja schon sehr, sehr umfangreich, was da jetzt schon passiert, auch bei anderen. Und wird auf jeden Fall nicht weniger werden. Ja, es wird eher mehr werden. Und wenn man eben, ich habe schon vor Jahren gesagt, auch als mal dieser in Anführungsstrichen Skandal mal aufpoppte, von wegen hier Bitcoin.de gibt da Userdaten weiter an Behörden und so, habe ich immer gesagt, wer hier in Deutschland Geschäft machen will, der muss eben nach den Regeln spielen. Und ich sage mal, am Ende sind es überall am Ende Menschen, an der anderen Seite sozusagen Menschen, mit denen man zu tun hat und mit denen man kommuniziert. Und und dann ist es auch ein Geben und Nehmen, so, weil wir brauchen durchaus auch mal die Mithilfe von Behörden, wenn es darum geht, dass irgendwelche Power-Trader unberechtigt irgendwie unter Verdacht geraten, da an irgendwelchen Geldwäschethemen beteiligt zu sein oder so, wo es darum geht, dann auch mal einen Staatsanwalt zu haben, den man aufklärt, dass eben man die Personen, die da so handeln, auch, dass man die nicht alle in einen Topf wirft, sondern dass man da unterscheiden muss. Ja, und da braucht man dann also auch mal Wohlwollen oder zumindestens ja, die Bereitschaft, auch mal ein bisschen genauer hinzusehen und nicht direkt einfach Tabula Rasa zu machen und auf alles draufzuhauen, was sich da irgendwie bewegt. Und im Gegenzug, ja, muss man dann einfach auch, ich sag mal, denen helfen und vielleicht dann eben nicht auf eine richterliche Verfügung bestehen, sondern wenn der Anschein eben so ist, dass da berechtigterweise in irgendwelchen schweren Straftaten ermittelt wird, dass man eben dann auch ohne richterliche Verfügung die Daten rausgibt. Und wir haben ja immer gesagt, also wir, der Gesetzgeber hat es so vorgesehen, ja, der Gesetzgeber hat es letztlich den Unternehmen, ja, offiziell heißt es, überlassen, das zu tun. Ne? Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, er hat es auf die Unternehmen abgeladen. So. Und da muss halt jeder für sich die Entscheidung treffen, im Unternehmen, aber auch das Team, jeder Einzelne, will ich am Ende verantwortlich sein, wenn mal Menschen zu Schaden kommen, nur weil Informationen zu spät rausgegeben worden sind. Ne? Und wir reden hier ja dann vielleicht von 1, 2, 3 Tagen, die vielleicht dann so eine richterliche Verfügung dauert. Aber diese 1, 2, 3 Tage können am Ende im schlimmsten Fall eben dazu führen, dass Menschen Schaden nehmen. Ja, und dann muss jeder für sich selber, glaube ich, entscheiden, ob er dann den Rest seines Lebens damit leben will, letztlich mittelbar vielleicht nur, aber dann doch verantwortlich dafür zu sein, dass irgendein Mensch ja, Schaden genommen hat, vielleicht ins Leben gekommen ist, weil irgendwelche Daten nicht rausgegeben worden sind. Ja, und da gibt es eben Anbieter wie so im E-Mail-Bereich wie Posteo oder so, die haben eine ganz klare Policy und sagen hier nur über unsere Leichen und wir kämpfen um jede Adresse und so. Ist auch okay, habe ich auch großen Respekt, dass die das so machen. Aber ja, wir haben eben für uns gesagt, wenn da Anfragen kommen von Behörden und die aus unserer Sicht ja, berechtigt sind, so wie weit wie wir das prüfen können, dann geben wir das raus. Und wenn der Gesetzgeber das anders will, dann soll das eben anders entscheiden. Ja. Wäre uns auch lieber. Dann soll das halt sagen, ganz strikt entweder nein oder eben nur mit richterlicher Verfügung. Dann ist ganz klar dann die Grenze gezogen und dann müssen wir nicht sozusagen hier moralisch irgendwie entscheiden, im Einzelfall machen wir das jetzt hier, geht es jetzt nur, sage ich jetzt mal, nur um irgendwelche leichten Drogen vermeintlich oder eben um Schusswaffen, um harte Drogen, um Erpressung oder was weiß ich. Ne? Also das sind so Themen, sorry, also das, da die Entscheidung wollen wir hier einfach nicht fallen. Ja.
Jetzt ist ja so die Entwicklung, hast du ja gerade auch schon angesprochen, vom Gesetzgeber ist immer mehr Transparenz, sage ich jetzt mal, zu schaffen in diesem Kryptobereich und die Entwicklung auf der technologischen Seite sehe ich eher so, dass man mehr Privatsphäre möchte mit dem Lightning-Netzwerk jetzt und keine Ahnung, andere Technologien wie Schnorr-Signaturen und so. Einmal, wie geht ihr mit dieser Weiterentwicklung der Technologie um, also jetzt gerade spezifisch Lightning-Netzwerk und inwieweit geht das vielleicht gegen die Wünsche vielleicht von Regulatoren?
Ja, also grundsätzlich ist es so, wenn jemand, ich meine, wir haben ja zum Beispiel auch Dash im Handel bei uns jetzt. Ne? Das ist dieser sogenannte Walletless-Handel, das heißt, man muss seine eigene Wallet mitbringen und der Verkäufer überweist dir sozusagen nach der Bezahlung dann deine Dash-Token oder Coins direkt in dein privates Wallet, so dass wir da im Grunde genommen gar nichts sehen können oder irgendwie auch nicht wirklich da groß tätig werden können. So. Und dann, wenn es erstmal dann sowieso weitergeht, dann sowieso nicht. Ne? Also jeder ist ja frei in der Entscheidung, welche Technologie er nutzt. Bloß wir eben als reguliertes Finanzinstitut oder Finanzdienstleister, wir müssen eben nach den Regeln spielen und müssen das machen, was der Regulierer eben uns auferlegt. So. Und auch da sind die Grenzen fließend. Ja, da kommt im Zweifelsfall dann eben der externe Geldwäschebeauftragte, der sagt, ihr müsst das so und so machen. Und dann muss das Unternehmen das halt so machen. Ja, also da gibt es dann ja auch keinen großen Spielraum oder Messenspielraum. Mhm. Das ist ja so gestaltet, dass so ein Geldwäschebeauftragter jetzt total unabhängig ist auch von der Geschäftsleitung, also ähnlich wie so ein Betriebsratsvorsitzender. Also der hat ja wirklich weitreichende Rechte und ist jetzt eben unabhängig von der Geschäftsleitung und kann da ja Dinge auch über die Geschäftsleitung hinweg bestimmen. Und wenn er eben sagt, so, das ist nicht in Ordnung, dann ist es halt, dann muss es halt anders gemacht werden. Also deswegen ich sage mal grundsätzlich, ich habe vollstes Verständnis dafür, dass jemand Privatsphäre möchte und dann eben auch jetzt vielleicht nicht mehr in Bitcoin macht, sondern in andere Kryptos geht, weil er eben dort eine größere Wahrscheinlichkeit hat, auch weiterhin privat zu bleiben und dass nicht jede Transaktion nachvollzogen werden kann. Oder Lightning-Netzwerk ist ja auch ein Thema. Also ich, da kann ich auch noch mal kurz vielleicht was zu sagen, weil im Grunde genommen ist das Lightning-Netzwerk ja mal geschaffen worden, um ja das Bezahlen wieder attraktiver zu machen, ja, also als Payment-Channel oder Payment-Netzwerk. Und da sage ich immer, ey, Bitcoin wird nie eine Bezahloption, also oder wird nie als Geld wirklich benutzt werden, ne? Weil ich sage mal, ich ärgere mich heute über jeden Bitcoin, den ich mal zum Bezahlen ausgegeben habe, weil das war dann so zu Kursen von 2 Euro zu 10 Euro pro Bitcoin. Also da gingen so manche Einfamilienhäuser an einem Abend über den Ladentisch und ich habe dann aber nur einen Deckel gehabt von 30 Euro für Burger und ein paar Bier vielleicht. Also, ne? Also ich glaube, die meisten, die Kryptos kaufen, auf jeden Fall Kryptos, die von der Menge her wirklich fix irgendwie limitiert sind, die kaufen die, um die zu behalten. Also bezahlen, das wird man, ich glaube, die Erfahrung muss jeder mal machen, bezahlen ist eine ganz schlechte Idee. Ja, also das ist ähnlich wie Gold, man kauft sich das, ist ein Spekulationsobjekt, man legt sich das ins Depot und hofft eben, dass langfristig der Kurs steigt. So. Und damit zu bezahlen ist eine Option. Und ich sag mal, in Ländern, wo es kein anderes Geld mehr gibt oder wo das staatliche Geld praktisch wertlos ist, da habe ich dann auch keine Alternative. Da muss ich dann sogar mit Kryptos bezahlen, also weil ich konsumieren will, weil ich Lebensmittel kaufen will, keine Ahnung, Benzin tanken. Das heißt, ich muss dann auch Kryptos hergeben, um damit zu bezahlen. Aber ich sage mal, in Ländern wie zum Beispiel Deutschland oder der Europäischen Union, Euroland, wo es andere, und jetzt vorsichtig, schlechtere Währungen gibt, ja, mit denen ich bezahlen kann, werde ich das auch tun. Ja, also Menschen nehmen immer das schlechtere Geld, um damit zu bezahlen. Das schlechtere Geld ist in dem Fall halt das, was inflationiert. Ja, und zwar planmäßig inflationiert. Der Euro soll ja eine planmäßige Inflationsrate haben von 2%. Aktuell liegen wir irgendwo bei 1,7, glaube ich, in Deutschland, so im Vorjahresmonatsvergleich. Das heißt also, die angestrebte Inflationsrate liegt bei 2%. Das heißt, der 100-Euro-Schein, den ich heute in der Tasche habe, ist mit an nahezu grenzender Wahrscheinlichkeit nach einem Jahr nur noch Kaufkraft von 98 Euro. So. Und das ist bei Kryptos eben anders. Ja, langfristig gesehen sind die so ausgelegt, dass die eben deflationär sind und dass der Wert langfristig nur steigen kann und deswegen wird da tendenziell nicht mit bezahlt werden. Das heißt, Lightning-Netzwerk ist aus meiner Sicht, wird kein Payment, großartiges Payment, kein Payment-Netzwerk oder Payment-Channel werden, sondern es wird im Endeffekt dazu dienen, um eben ja abseits der Bitcoin-Blockchain Transaktionen durchzuführen, die dann eben nicht sofort gesehen werden können. Ja. Mhm. Und deswegen glaube ich, ist das auch mehr ein Tool, um eben ja Bitcoin-Transaktionen zu anonymisieren, wie denn am Ende da jetzt ganz viele Transaktionen zu machen. Deswegen bin ich auch total entspannt. Ich glaube, so viele Hardforks wird es bei Bitcoin nicht mehr geben, weil es gab ja jetzt ein paar und insofern alle, die mal laut geschrien haben, hier, wir brauchen mehr Transaktionen oder keine Ahnung, irgendwelche anderen Features, die haben jetzt ihre Forks und können auch Forks vom Fork machen, wenn sie wollen, ja, aber Bitcoin hat, glaube ich, alles das, was es braucht, um die Funktion zu erfüllen, die es braucht, nämlich eigentlich ein digitales Gold zu sein. Da gibt es alles, also deswegen braucht es nicht mehr Transaktionen geben, deswegen müssen die Transaktionen nicht unbedingt schneller werden aus meiner Sicht. Das ja, ist alles gut so, wie es ist. Und jetzt hat man noch das Lightning-Netzwerk für die, da muss ich jetzt mal gerade hier wegklicken, hier, sorry. Also hat Bitcoin alles das, was es eigentlich braucht, um, sag ich mal, ein digitales Gold zu sein. Und das ist es aus meiner Sicht, ein digitales Gold mit Bezahloption. Das ist schon meine Definition. Seit, ja, im Prinzip seit 2012 erzähle ich das. Und insofern, ja, beobachte ich, das war die Ausgangsfrage, die, oder auch wir jetzt mit Bitcoin.de, die technischen Entwicklungen da ganz entspannt und freuen uns über die Dinge, die da kommen. Und wir nehmen jeden Token auf in Handel, der ja einigermaßen seriös ist, der eine gewisse Zeit sich etabliert hat, eine gewisse Zeit am Markt ist und den vor allen Dingen unsere Kunden handeln wollen. Ja, das ist ja entscheidend. Wir leben am Ende vom Volumen und wir haben nichts davon, irgendeinen Coin aufzunehmen, der jetzt einfach, wo kein Handelsvolumen da ist, ne, der nicht häufig gehandelt wird. Und insofern werden wir uns jetzt auch schön angucken, wie ist da die Marktkapitalisierung der verschiedenen Coins und dann sage ich mal, ein Litecoin aufnehmen und ein IOTA und andere mehr.
Okay, also das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was muss eine Kryptowährung an den Tisch bringen, damit Bitcoin.de sie listet? Und was sind vielleicht so ein paar Kryptowährungen, die in der nächsten Zeit kommen könnten?
Genau, also da einfach mal gucken, welche noch nicht bei uns sind und dann mal CoinMarketCap so die Liste von oben nach unten runtergehen. Also das ist im Prinzip so, wie wir da vorgehen. Am Ende wollen wir natürlich, müssen auch Geld verdienen, weil der ganze Betrieb kostet natürlich Geld. Unsere Aktionäre wollen gerne steigende Zahlen sehen. Also wir sind ja ein Wirtschaftsunternehmen, ist ja keine, sag ich mal, keine gemeinnützige Veranstaltung hier bei uns, auf jeden Fall nicht direkt, sondern ist ein Wirtschaftsunternehmen und da geht es natürlich darum, auch am Ende, wirtschaftlich zu operieren und da auch Gewinne zu machen. Und deswegen gucken wir da schon stark danach, was ist das, wo die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass da auch viel Handel dann stattfindet. Und das ist das, was wir im Prinzip, wie wir vorgehen, genau.
Jetzt musst du wissen, ich bin großer Fan von Monero und jetzt muss natürlich die Frage kommen, wie sieht es bei so privatsphäreorientierten Währungen aus? Macht ihr da prinzipiell einen Bogen drum, weil ihr da eher vorsichtig sein wollt? Oder?
Gar nicht. Also wir haben ja Dash, wie gesagt, schon dabei. Ist ja auch, sage ich mal, eher ein Coin, der auf Privatsphäre viel Wert legt und der eine ganz andere Vorgehensweise da hat, wie jetzt Bitcoin und andere Kryptos da. Insofern, nee, also Monero steht auch mit auf der Liste, wird sicherlich auch mit in den Handel aufgenommen werden. Vermutlich dann aber auch über dieses Walletless-Modell, weil wir ja einfach gucken müssen, erstmal, also wir werden vielleicht irgendwann auch weitere Wallets anbieten, also auch für kleinere Coins. Aber wir haben gesagt, wir wollen uns erstmal darauf konzentrieren, wirklich viele Coins mit in den Handel aufzunehmen und dann gucken wir einfach mal, wie sich das entwickelt und dann bieten wir gegebenenfalls dann auch sozusagen Wallets an, wobei das ja auch immer so eine Sache ist, ne? Also ich meine, letztlich sind Kryptos mal angetreten, um dezentral zu sein, ja, um eben nicht abhängig zu sein von irgendwelchen Wallet-Anbietern oder Online-Wallet-Diensten von irgendwelchen Börsen und insofern, ja, ich meine, wir bieten das Wallet auch nur an, weil es eben praktischer ist für viele Kunden, weil Kryptos, die bei uns im Wallet liegen, von Kunden natürlich tendenziell auch bei uns dann mal wieder gehandelt werden, ne? Also wenn die erstmal im privaten Wallet sind, ob die dann wieder zu uns kommen, ist dann, glaube ich, weniger wahrscheinlich, wie wenn die schon direkt bei uns liegen und direkt bei uns gehandelt werden können. Und auf der anderen Seite, ja, kostet eben der Betrieb eines Wallets viel Geld und wird indirekt eben über die Gebühren finanziert. So. Und wenn das jetzt aber gesplittet werden muss, also wenn jetzt eine Tochtergesellschaft im Grunde genommen gegründet werden muss, nur für die Kryptoverwahrung, so wird es ja sein, weil eben das mit anderen Finanzdienstleistungen nicht vermischt werden darf, dann wird dieser Kryptoverwahrer in irgendeiner Form ja Gebühren verlangen müssen, entweder von den Kunden direkt oder eben dann von dem Dienstleister im Hintergrund, dessen Kunden dort Wallets haben. So, und das heißt, da finden dann, das muss dann irgendwie bezahlt werden und kann dann nicht mehr so in einem Topf verrechnet werden. Das heißt, die Preise müssen dann auch wieder marktüblich sein oder zumindest so, dass dann der Kryptoverwahrer am Ende auch seine Kosten da bestreiten kann und einen kleinen Gewinn hat. Und dann haben wir wieder das Umsatzsteuerthema und so. Also es sind ganz, ganz viele Dinge, die da mit reinspielen, wo man gucken muss und also ganz viele Entscheidungen auch, die da im Hintergrund anstehen oder ganz gemacht werden müssen, die man so als Außenstehender natürlich nicht so sieht. Ja, da heißt es dann nur, Mensch, ihr habt immer noch nicht den Coin und warum dauert das so lange bei euch? Und das höre ich aber schon seit 8 Jahren. Ne? Und ich sag mal, wenn das alles so einfach wäre, dann gäbe es nicht nur uns und mittlerweile eben auch noch 1, 2 andere in Deutschland, sondern es ist eben teilweise wirklich extrem langwierig in der Entwicklung, in der Genehmigung und dass das eben anders wie im Ausland in Deutschland alles leider ein bisschen länger dauert, das ist eben leider so.
Ja. Und jetzt bei diesem Walletless-Handel, also wo der Kunde selber die Private Keys hält, da trifft diese ganze Verordnung, die jetzt ab dem 1.1. in Kraft treten soll, nicht zu, oder? Weil ja die Keys von dem Kunden selber gehalten werden, oder?
Genau, das wäre was, also wenn der komplette Handel auf Bitcoin.de so laufen würde, also wir jetzt im Grunde genommen ja den Kunden sagen würden, hier kommen, holt mal alle eure Coins ab hier, wir machen jetzt hier mal, wir schließen jetzt unsere Wallet-Dienstleistung und würden das nur noch Walletless anbieten, dann bräuchten wir keine Erlaubnis, weil dann halten die User ihre Keys selbst, so, und dann ist alles gut, also aus der Sicht des Regulierers, weil dann dann haben wir keinen Einfluss darauf und der Verkäufer transferiert die Coins direkt an den Käufer und dann ist es eben so, dass das Ganze erlaubnisfrei ist und das wird auch aus meiner Sicht erlaubnisfrei bleiben, weil es ja geht ja nicht, also kann ich jetzt als Privatleute da irgendwie als kleine Finanzdienstleister mit einmal deklarieren, das wird ja nicht passieren, ja. Aber wer es gewerblich macht, und da bin ich mal gespannt, wie viele am Ende da wirklich dann eine Erlaubnis beantragen werden, weil wie gesagt, Banken und so, die müssten auch alle Tochtergesellschaften gründen, die dürften das eben nicht in der Bank selber machen und tragen eben das Risiko, ja, dass dann doch mal was passiert, weil wie gesagt, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht und aber ist ja völlig klar, ich sage jetzt mal, wenn so eine Beispiel mal, wird nicht passieren wahrscheinlich, aber so eine deutsche Bank jetzt mit einmal sagt, wir machen jetzt auch eine Kryptoverwahrung und haben dafür hier eine Tochtergesellschaft gegründet. Wenn da dann was passieren würde, so, ja, da würden irgendwelche Coins abhanden kommen, da ist natürlich völlig klar, dass am Ende die deutsche Bank dann doch da irgendwie für gerade stehen müsste. Ne? Also, ihr könnt jetzt nicht sagen, da tut mir jetzt wirklich leid, die 25.000 Euro unserer Tochter GmbH sind jetzt leider aufgezehrt, sorry. Kryptos sind jetzt leider weg. Also das geht ja nicht. Also der Reputationsschaden wäre so groß, dass man das immer irgendwie so gestalten müsste, entweder über eine Bürgschaft dann doch oder über bereitgestelltes Kapital der Muttergesellschaft, was dann da eben haften würde, oder eben perspektivisch mal über eine Versicherung, die eben dann im Falle des Falles für mögliche Verluste dann einspringt. So, ne? Und beides ist aber derzeit nicht abbildbar, ja, also sag mal, wenn dann da Beträge in wahnsinniger Höhe, das ist ja auch immer, wie der Kurs sich entwickelt, das ist auch so, ich meine, heute, sagen wir, sind es vielleicht, sagen wir, 100 Millionen, morgen sind es 200 Millionen, das heißt, also es muss ja dann auch immer entweder Kapital nachgeschossen werden, was dann im Falle des Falles haften könnte, oder der Versicherungsvertrag müsste quasi total dynamisch atmen und je nachdem, wie viele Kryptos da eben liegen, multipliziert mit dem aktuellen Kurs, damit da eben das entsprechend gesichert wäre. So, und das ist, glaube ich, alles extrem, das wird so schnell nicht passieren, weil ich glaube, eine Versicherung, die das versichern würde, die würde sicherlich irgendwo im Bereich zwischen 1-2% des Wertes an Versicherungsprämie haben wollen. Das heißt, wenn ich da Kryptos im Wert von 10.000 Euro da liegen habe, dann müsste ich einfach bereit sein, dann irgendwo Beträge von 100, 200 Euro im Jahr dann auch an Versicherungsprämie dafür bezahlen zu wollen. Und bei höheren Beträgen, sage ich mal, 100.000 Euro, 1.000 oder 2.000 Euro im Jahr, den möchte ich mal sehen, der das bezahlt. Da gibt es vielleicht den einen oder anderen, aber das ist natürlich, wenn man da die normalen Gebühren, die man so jetzt hat bei der Börse, dann dagegen rechnet von irgendwie 0,5, ist das natürlich schon Wort zum Sonntag. Wenn ich dann 1-2% pro Jahr an Versicherungsprämie zahlen müsste.
Ja. Jetzt hast du vorhin schon die Geldautomaten angesprochen und das ist ja auch so eine Thematik, die in Deutschland irgendwie jetzt gerade in der letzten Zeit so ein bisschen Fuß gefasst hat, aber auch lange Zeit, wenn man sich so die Karte von Europa anschaut, wo Bitcoin-Automaten stehen, da war in Deutschland immer so ein schwarzes Loch. Also gibt's da jetzt auch konkrete Pläne von Bitcoin.de, Automaten aufzustellen und zu betreiben?
Ja, gibt es. Wir haben auch den ersten Automaten schon im Haus, der auch schon seit ein paar Wochen jetzt hier fleißig programmiert wird und konfiguriert wird. Also wir sind da, will ich sagen, kurz davor, weil wenn ich jetzt sagen würde, nächste Woche geht's los, würde ich lügen. Das kann ich so nicht sagen. Das ist fertig, wenn es fertig ist. Wir geben uns Mühe und wollen halt das Ding natürlich so schnell wie möglich als der erste regulierte Automat, der es dann ja wäre. Das ist schon so das Ziel, dass wir die ersten in Deutschland wären, weil alle Automaten, die aktuell in Deutschland stehen, aktueller Stand der Dinge oder mein Kenntnisstand, ist ja so, dass die alle in der Grauzone unterwegs sind. Ja, die berufen sich im Endeffekt ja alle auf das Urteil vom Berliner Kammergericht. So, und das heißt, diese Automaten haben jetzt noch genau bis zum 31.12., ich will nicht sagen die Erlaubnis, aber bis zum 31.12. ist es eben so, dass die BaFin und Bundesbank vermutlich nicht rechtlich gegen die Betreiber dieser Automaten vorgehen würden. Wobei, auszuschließen ist es trotzdem nicht, weil die BaFin ja gesagt hat, es ist unsere Verwaltungsauffassung, dass Bitcoin Rechnungseinheiten sind und dass es erlaubnispflichtig ist und so unabhängig davon was jetzt da das Berliner Kammergericht entschieden hat. Das war ja auch nur in Anführungsstrichen ein Strafprozess, war jetzt ja kein Verwaltungsprozess oder kein Prozess vor dem Verwaltungsgericht. Das heißt, ist für die BaFin überhaupt nicht bindend, was da das Kammergericht in Berlin gesagt hat. Und die halten an ihrer Verwaltungsmeinung fest und an der Verwaltungspraxis. Das heißt, mir ist jetzt aktuell nicht bekannt, ob die BaFin und Bundesbank gegen die Betreiber der aktuell in Deutschland stehenden Automaten vorgehen. Vielleicht halten die einfach jetzt auch die Füße still, weil sie sagen, naja, spätestens ab 1.1. nächsten Jahr ist sowieso alles in trockenen Tüchern und dann müssen die ganzen Automaten verschwinden. Also spätestens dann werden die auch dann dagegen vorgehen. Und das heißt, ab 1.1.2020 wird man die Erlaubnis der BaFin benötigen, und zwar aus unserer Sicht für den Eigenhandel, um solche Automaten in Deutschland betreiben zu dürfen. Und die Eigenhandelslizenz haben wir mittelbar über unsere Beteiligung an der Futurum Bank, die besitzt die Erlaubnis für den Eigenhandel. Und Eigenhandel ist eben der Handel als Dienstleistung für Dritte, vereinfacht gesagt. Das heißt, immer dann, wenn ich Kryptos kaufe und verkaufe als Dienstleistung für Dritte oder ankaufe und verkaufe als Dienstleistung für Dritte, und das ist so ein Geldautomat, ja, da stelle ich mich als Dritter davor und will eben dann Kryptos entweder kaufen oder verkaufen, und dann gibt es am anderen Ende den Dienstleister, der das eben tut, ne? So, und dann damit ist das Ganze erlaubnispflichtig und eben als Eigenhandel, und um eine solche Erlaubnis zu bekommen, brauche ich nicht nur 125.000 Euro als Kapital, mindestens 125.000 Euro, sondern eben auch zwei Geschäftsleiter, die schon Erfahrung mitbringen, also irgendwie im Kryptobereich schon gefühlt seit einem Jahrzehnt was machen, ne? Wenn es dann nach einem Regulierer geht. Das ist eigentlich die größte Hürde, also so zwei Leute zu finden, die dann aus der Sicht der BaFin geeignet sind, sowas zu machen. Und da muss natürlich die ganze Organisation im Hintergrund da sein, Geldwäsche, Monitoring, Compliance, also wirklich, ja, alles das, was man eben so braucht, um eine Erlaubnis zu bekommen. Und da bin ich mal gespannt, wer sich das wirklich antut. Mir ist jetzt aktuell kein Unternehmen bekannt, die da dran sind. Würde mich aber nicht wundern, wenn da morgen eins aufpoppt und sagt, so, wir machen das jetzt auch. Also beziehungsweise, ich glaube, die Sutor-Bank ist da gerade auch dran an dem Thema. Also es werden jetzt vielleicht ein paar kommen, aber eben jetzt nicht morgen 10 oder ab 1.1.10, sondern das wird wahrscheinlich 2, 3 sein, vielleicht eine Handvoll im Laufe des nächsten Jahres. Und unser Ziel ist es, das zu schaffen, den ersten Automaten, regulierten Automaten in Deutschland aufzustellen. Und wir hoffen mal, dass das innerhalb der nächsten Wochen dann soweit sein wird.
Okay, super. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Jetzt noch eine andere Frage. Du bist ja schon ein alter Hase bei Bitcoin, bist schon seit 2011 oder vielleicht sogar noch länger damit dabei. Wie siehst du denn so die mittelfristige Zukunft? Also vielleicht, wo stehen wir in 365 Tagen, also in einem Jahr?
Ja, wo stehen wir da? Also wir werden verdammt reguliert sein. Nächstes Jahr, am 28. August 2020. Das heißt, es werden noch weniger Startups in Deutschland was machen. Die werden wahrscheinlich einige jetzt ins Ausland dann gehen, noch in die Länder, wo das Ganze eben noch ein bisschen liberaler gehandhabt wird. Niederlande, Schweiz, möglicherweise Großbritannien, wobei die auch eher die Zügel da anziehen. Und ja, wir werden wahrscheinlich im Bitcoin-Kurs über $20.000 haben. Da gehe ich mal stark von aus. Also das meine Prognose, dass das jetzt schon im Laufe des Sommers passieren wird, hat sich jetzt nicht ganz bestätigt. Also, dass wir jetzt doch so eine lange Seitwärtsphase noch haben, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Aber ich gehe schon davon aus, dass wir uns im Laufe des Restjahres irgendwo in diese Richtung bewegen werden. Und wenn die 20.000 dann erstmal erklommen sind, also der alte Höchststand erreicht, dann wird es sicherlich auch noch ein bisschen weiter nach oben gehen. Wo dann wieder Ende der Fahnenstange ist, muss man mal gucken. Aber also auf jeden Fall nächstes Jahr Bitcoin über 20.000. Einschränkung, wenn Donald Trump twittert, was er ja gerne macht, auch jetzt in Bezug auf Bitcoin. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum der Bitcoin dann eben jetzt nicht weiter gestiegen beziehungsweise mal auch wieder deutlich unter die 10.000 gerutscht ist. Also Donald Trump ist natürlich immer für eine Überraschung gut, und wenn der jetzt morgen oder heute Abend irgendwie twittert, Mensch, Kryptowährungen, also Libra war ja eigentlich der Aufhänger, aber Kryptowährungen, Bitcoin, ich bin nicht nur kein Fan, sondern ich finde, die müssten eigentlich auch verboten werden. Ja, ganz schrecklich, was damit passiert. Ne? So, also dann sind die 20.000 wahrscheinlich erstmal in weiter Ferne zu sehen. Also dann sehe ich eher Bitcoin-Kurse bei um die 1.000 bis 3.000 Dollar. So. Also er wird sicherlich dann wieder einen auf den Deckel kriegen. Also das muss man immer berücksichtigen. Der Bitcoin-Kurs ist immer stark davon abhängig, wie weit man ihn denn ziehen lässt. So. Und was man ja auch immer beobachtet, dass wenn der Bitcoin-Kurs steigt und ich sage jetzt mal, der erreicht jetzt mal demnächst den, ich nehme jetzt mal einfach an, der erreicht jetzt demnächst den alten Höchststand, dann weiß man natürlich jetzt schon, wie die Schlagzeilen aussehen werden, ne, der üblichen Verdächtigen und auch der Leitmedien. So, und dann werden natürlich die Stimmen wieder lauter, die sagen, ah, Blase und Gefahr und wie soll das weitergehen und muss man den nicht stärker regulieren und Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Steuerhinterziehung, also all die ganzen Themen poppen dann wieder auf und werden dann sehr prominent diskutiert. So, das heißt also, letztlich ist es am Ende immer die politische Keule, die dann den Preis auch wieder nach unten prügelt, ne? Und natürlich die, sage ich mal, so ein bisschen die selbsterfüllende Prophezeiung, wo man dann sagt, ja, Blase, 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 und dann irgendwann kommt der Erste und sagt, ja, sieht wirklich aus wie eine Blase und verkauft, und dann kommt der Nächste und so. Das ist ja, wenn man jetzt zurückschaut, schon 5-mal da gewesen, auch das 6. Mal aus meiner Sicht genauso ablaufen. Also da ist halt nur die Frage, wann und zu welchem Kurs und so, aber eigentlich die psychologischen Faktoren sind eigentlich immer die gleichen, so wie an der Börse auch. Und so, das heißt, da wage ich jetzt keine großartige Prognose, aber ich glaube schon so über 20.000 Dollar. Und da müssen wir mal gucken, wo es dann drauf hinausläuft. Ja, es wird trotzdem Unternehmen geben, eben die versuchen, von anderen Ländern aus, Malta und Co., hier in Deutschland Geschäft zu machen über dieses Instrument der passiven Dienstleistungsfreiheit. Das heißt, Deutschland wird sich da nicht komplett abschirmen können, sondern die Kunden werden natürlich über die üblichen Kanäle wie BTC, Echo und so da die Wege finden zu diesen Dienstleistern und ihren Dienstleistungen, sodass da, glaube ich, auch dann irgendwann in Deutschland mehr passieren wird, weil dann auch man auch in Deutschland erkennt, dass das nicht nur Risiken sind, sondern auch Chancen und wir eben bekannterweise nicht so viele Rohstoffe haben und auch im Bereich Finanzdienstleistungen gut beraten sind, wenn wir uns da nicht abhängen lassen und auch ein bisschen mitspielen. Und ja, das ist so meine Prognose. Wir selber mit Bitcoin.de werden dann, da gehe ich mal stark von aus, eine quasi Börse etabliert haben, wie auch immer wir das dann gestalten können. Wir werden auf jeden Fall, da bin ich mir relativ sicher, nehme ich jetzt hoffentlich nicht zu weit aus dem Fenster, aber dann auf jeden Fall ein paar Geldautomaten in Deutschland betreiben. Darüber hinaus haben wir noch so ein paar andere Features. Es wird die Android-App natürlich bis dahin geben. Wir haben jetzt die iOS-App für Bitcoin.de gelauncht, die es jetzt seit ein paar Tagen im App-Store gibt, wo man eben dann auch über mobile Apple-Endgeräte dann Bitcoins handeln kann. Und dann die die Android-App wird es dann, bin ich mir ziemlich sicher, auch geben. Die wird also aktuell gerade jetzt entwickelt. Und dann schauen wir mal, was dann noch so kommt. Ne? Wir hoffen dann noch ein paar gute Entwickler mit an Bord nehmen zu können. Also wenn hier gerade vielleicht ein oder andere zuhört, ne? Wir haben da noch Bedarf.
Welche Sprachen sucht ihr genau?
Das ist schon so, sag ich mal, im üblichen Webservice-Bereich. Also ich sag mal, Linux ist da schon natürlich das Thema. Also wir haben schon eher da solche Systeme im Einsatz. Und aber da will ich jetzt nicht zu viel sagen, weil ja, da muss man immer aufpassen, dann kriege ich wieder einen auf den Deckel, ich hätte irgendwelche Geheimnisse verraten oder irgendwelche unnötigen Infos gegeben für Leute, die vielleicht jetzt mal auf dem nicht offiziellen Weg versuchen, irgendwie Bitcoins sich auszahlen zu lassen.
Ja, okay. Okay, super. Und dann vielleicht noch so als abschließende Frage. Du hast ja viele Erfahrungen generell im unternehmerischen Bereich und jetzt auch gerade im Krypto-Bereich. Was würdest du als Tipp vielleicht angehenden Unternehmern mit auf den Weg geben wollen, die jetzt auch irgendwas mit Blockchain oder Bitcoin oder sonstigen Krypto-Assets machen wollen?
Ja, auf jeden Fall gut beraten lassen. Ja, also ich sag mal, man hat hoffentlich das Geld für die anwaltliche Beratung. Also ohne die kann man eigentlich nichts machen, auch um sich selber zu schützen. Ja, weil man eben relativ schnell im Bereich der Erbringung von unerlaubten Finanzdienstleistungen ist. Und das ist eben leider kein Kavaliersdelikt, sondern es ist einfach eine Straftat. Das muss man jetzt einfach so krass sagen. Da wird dann vielleicht nicht sofort mit der Artillerie geschossen seitens des Regulierers. Also die haben da, glaube ich, durchaus Verständnis, dass es immer Graubereiche gibt und nicht alles schwarz oder weiß ist. Aber am Ende, wenn man nicht da völlig in die falsche Richtung laufen will und auch vielleicht viel Geld investieren will in die Entwicklung von irgendwelchen Produkten, muss man eben auch dieses Thema mögliche Erlaubnis und wie man da drankommt und wie man das gestaltet und wie die AGBs dann aussehen. Und so. Also das Geld muss man einfach investieren aus meiner Sicht. Also braucht man einfach ein paar gute Berater, auch für irgendwelche ICOs oder STOs, auch Blockchain-Projekte sind auch rechtliche Themen mit dabei. Also erstmal wirklich gut beraten, sich gut beraten zu lassen. Also das ist der wichtigste Tipp, glaube ich. Ansonsten, ja, Geduld mitbringen. Also gerade wenn man dann da was machen möchte und eben in Deutschland braucht man eben Geduld. Das dauert alles, bis man da Antworten kriegt der Regulierer dann auch einem da die entsprechende Antwort dann gibt, weil wir haben es leider eben nicht so, dass ja, es da so eine Art Beratungszentrum gibt oder irgendwie man sagt, man macht da mal einen Vororttermin mit denen und setzt sich da mal so in lockerer Runde bei Kaffee und Kekse zusammen und bespricht mal so die Geschäftsidee. Das gibt es leider so noch nicht, sondern die Anstalt da heißt ja auch Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Ja, also und so muss man das auch verstehen. Das ist also eher eine Art Finanzpolizei wie Beratungsunternehmen. So. Das heißt, man muss wirklich die ganzen Informationen im Grunde genommen im Wesentlichen über Berater sich einholen und dann wird es eben anschließend von der Aufsicht geprüft, ob das Ganze so durchgeführt werden kann. Ja, also insofern gute Beratung, Geduld, Kapital ist auch nicht so schlecht, ja, vielleicht auch mitbringen. Also wenn man jetzt irgendwie 10.000 Euro Startkapital hat, ist, glaube ich, schwierig, da irgendwie was zu machen. Ich habe immer gesagt, das Internet ist so genial, weil man eigentlich nicht viel Geld braucht, um irgendwas zu starten. Das ist auch grundsätzlich immer noch so. Also eine Domain zu registrieren, eine Webseite zu bauen, einfach mal 500 Euro bei Google zu investieren in AdWords, um zu sehen, ob das, was ich da jetzt gerade verkaufen will, überhaupt gesucht wird. Also ob es überhaupt eine Nachfrage für gibt. Das ist immer noch so, dass es sehr einfach ist, da eine Geschäftsidee oder ein Geschäftsmodell im Internet zu starten. Aber immer dann, wenn es um Kryptowährung geht, wenn es um Token geht, um Blockchain, ist es dann leider eben doch nicht so. Ne? Ich kann natürlich als genialer Programmierer da irgendwelche tolle Blockchain-Ideen haben. Aber am Ende ist es dann doch so, dass ich dann irgendjemanden brauche, der die Genialität meiner Idee erkennt und bereit ist, mir das nötige Kapital zu geben, um eben dann die entsprechenden Strukturen zu schaffen. Und insofern glaube ich, muss man, wenn man in dem Bereich unterwegs ist, eben dann doch schon ein bisschen Kapital mitbringen und kann das jetzt nicht so bootstrappen wie manche andere Idee. Ne? Da kann man dann natürlich ganz langsam erstmal loslegen und so ein Proof of Concept machen und bei Blockchain, das sind meistens ja auch keine kleinen Projekte, sondern eher Themen, die sehr komplex sind, wo es um vielleicht auch irgendwelche, ich habe gerade gestern wieder jemand gehört, der hat irgendwie eine Idee mit Vertragsgestaltung und Smart Contracts und so. Also es ist ja schon ja, komplex, erklärungsbedürftig und der Techie ist meistens ja auch nicht der beste Verkäufer seiner Idee. Ne? Das heißt, dann brauche ich auch, das ist auch noch ein Tipp, genau. Also wenn ich eher Techie bin, dann brauche ich einen guten Verkäufer. Also jemand, der meine Idee wirklich dann auf die Straße bringt, der mit Investoren spricht, der die überzeugt, der denen da die blühenden Landschaften malt und das Geld locker macht am Ende. Ne? Weil, ich sage mal, es gibt so viele geniale Techies und Programmierer, die es aber einfach nicht hinbekommen, ihre Idee zu verkaufen und im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen, wenn man eher Techie ist, dann sollte man sich darauf konzentrieren und sich irgendjemanden suchen, der ein guter Verkäufer ist. Und gute Verkäufer, die werden als Verkäufer geboren. Also das vielleicht auch als Tipp. Ja, also das sind so Leute, die haben Lächeln im Gesicht, wenn das Telefon klingelt. So, und wenn das nicht passiert, ja, wenn das nicht passiert, dann ist es kein Verkäufer. So, und gute Verkäufer verkaufen heute Wurst, morgen Blumen, übermorgen Photovoltaikanlagen und dann Versicherungen und Autos, egal. Also die können sich ja jedes Produkt relativ schnell reinlesen. Und wenn es auch vielleicht 1-2 Wochen dauert, aber irgendwo das Produkt ist dann nicht ganz so entscheidend, sondern die können tolle Beziehungen aufbauen zu Menschen, die auf eine nette Art und Weise halten und pflegen, also nicht so der typische Wadenbeißer und sag mal Versicherungsagent, den wir so oder Beratervertreter, den wir so da im Kopf haben, sondern irgendwie auf eine nette Art und Weise eben Beziehungen aufbauen zu Menschen und wo Verkaufen am Ende eigentlich Nebensache ist. Ne? Das ist so für mich der ideale Verkäufer und den braucht man einfach im Team. Also ich habe für mich so eine Prämisse, dass ich gesagt habe, kein Unternehmen mehr entweder selber gründen oder auch beteiligen, wo ich nicht diesen Vertriebler sehe, wo ich diese Rampensau sehe, der auch präsentieren macht, der auch also auf einer Veranstaltung mal präsentieren kann, so einen Pitch machen kann und so. Ne? Das ist dann eben oft nicht so die Sache von Techies. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ne? Es gibt auch so, sag ich mal, die so ein bisschen als Twitter da unterwegs sind, die geniale Techies sind und gleichzeitig auch Rampensau, gibt es, aber ist eher selten. Und und deswegen investiere ich persönlich jetzt auch grundsätzlich nur in Teams. Also ich würde nie in Einzelpersonen investieren, sondern da müssen mindestens zwei, besser drei Leute sein, wo dann einer so die Finanzen macht, einer ist eben so, wie gesagt, die Rampensau, der Marketingvertrieb macht und einer im Hintergrund so der CTO, der Techie. Das ist eigentlich so die ideale Konstellation. Und wenn man da alleine unterwegs ist, dann sollte man sich ja solche Partner dann eben noch suchen, also alleine zu gründen, funktioniert vielleicht oder auch heute noch, aber ist eher schwieriger. Und da sollte man, glaube ich, möglichst schnell seine eigenen Kompetenzen, sprich Stärken und Schwächen, gut erkennen. Also das einfach aus sich eingestehen, ne? Dass man, also ich habe irgendwann erkannt, ich bin halt gerne Unternehmer, aber auch total ungerne Chef. Und das Chefsein habe ich dann irgendwann einfach sein gelassen, weil es hat mir nicht nur keinen Spaß gemacht, sondern ich glaube, wenn man keinen Spaß hat, dann macht man es auch nicht wirklich gut. Und dann habe ich irgendwann Leute gefunden, glücklicherweise, die es besser können und auch Spaß daran haben. Und war ich auch total happy, dass ich das abgeben konnte und habe mich dann eben auf andere Themen konzentriert. Und insofern, ich glaube, die wichtigste Herausforderung für sich selber ist herauszufinden, was man gut kann und was man nicht so gut kann. Und was man nicht so gut kann, das lässt man einfach. Da bringt es auch nicht zu versuchen, dann sich da abzugraden da in dem Bereich. Das ist dann einfach ein schwieriges Unterfangen und da wird man nie richtig gut, sondern maximal dann eben dann irgendwann Durchschnitt. Aber da, wo man richtig gut ist, da kann man eben dran arbeiten, dann wirklich exzellent zu werden und da seine Stärken dann auszuspielen. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Also jemand, der meint, der kann irgendwie alles, der kann dann doch irgendwie nichts richtig gut. Ja, und wird dann vielleicht nicht unbedingt zwingend scheitern, aber ich glaube wirklich, ja, dieses Thema Stärken, Schwächen erkennen, das ist auch ist eine gute Sache. Also da mal mit sich selber in Klausur zu gehen und dann mal auch sich mit sich selber ein ehrliches Wort zu reden. So, ja. Das ist, glaube ich, eine gute Idee.
Ja. Okay, ja, vielen, vielen Dank, Oliver, für deine Zeit und für die wertvollen Insights. Also ich habe viel dazugelernt. Ich bin jetzt vor allem gespannt auf die weitere Entwicklung von Bitcoin.de und freue mich auf die ATMs. Das ist so eine Sache, die ich lange vermisst habe. Und auch die iOS-App werde ich mir direkt mal anschauen. Meine persönliche Erfahrung mit Bitcoin.de war immer sehr positiv. Ich finde das das sagt jetzt nicht viel, wenn ich sage, eine der besten deutschen Marktplätze, aber das ist so das, was ich benutze und ihr macht das ja auch schon seit...
So. Ich habe auch mal einen zweiten Platz beim Rückenschwimmen gemacht, beim Bundesjugendspiel, da war ich so 10 oder so, sind aber auch nur 2 mitgeschwommen. Ja.
Genau, aber ihr macht das ja seit vielen Jahren schon sehr professionell und deswegen, lieber Zuhörer, wenn du dir das mal genauer anschauen willst, dann geh einfach auf bitcoin.de, eine sehr leichte Domain, die man sich merken kann und genau, also meinen Segen habt ihr auf jeden Fall und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ansonsten, lieber Zuhörer, wenn du diskutieren willst, wenn du vielleicht andere Leute finden willst, jetzt gerade wie Oliver gesagt hat, die eher Vertriebler sind oder so, dann kannst du auf jeden Fall bei uns in den Discord-Server kommen. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder bei uns auf der Webseite. Und ja, dann hören wir uns in der nächsten Woche. Tschüss, Oliver.
Diese Folge wurde gesponsert von Coinmers, dem niederländischen Broker für digitale Währungen.
Alles, was das Kryptoherz begehrt, findest du auf btc-echo.de. Bis zum nächsten Mal.